Nicole hat ja schon den Predigtext vorgelesen. Merci vielmals. Und keine Angst, es gibt eine kurze Predigt. wenn die Verzweiflung der Hoffnung weicht. Psalm, der sehr verzweifelt anfängt, langsam der Hoffnung Platz gibt. Wir haben das schon gelesen. Mein erster Punkt ist eben vom Asaf, der die Verzweiflung erlebt. Psalm 77, ein Mensch, der auf seinem Weg von Verzweiflung Richtung Hoffnung ist. Der Psalm gibt Einblick ins Herz von einem Menschen, in seine Verzweiflung, in seine Ängste, in seine Ratlosigkeit, seine Sorgen. Ganz einen rohen und ehrlichen Einblick und dann aber auch seinen Weg Richtung Hoffnung, Richtung Vertrauen, Richtung erneuerte Anbetung und Lobpreis von Gott. Das Buch der Psalmen, das wissen die meisten von uns, ist eine Sammlung von Liedern. Es ist eigentlich ein Liederbuch, alter Pfingstjubel, wo in Israel gebraucht worden ist, zum Lobpreis vom Volk, zum Gott anbeten, zum ihm singen. Wir lesen hier also nicht die geheimen Tagebucheinträge vom Asaf, sondern ein Lied, das er geschrieben hat, um ganz Israel zu ermutigen, um ganz Israel zurück zu dem Gott zu führen, in ihren Nöten und ihren Schwierigkeiten. Wo der Psalm geschrieben worden ist, ist Israel im Exil in Babylon wieder mal in einem fremden Land versklavt, unterjocht, in Gefangenschaft. Der Tempel in Jerusalem, wo sie Herren sind zum Arbeiten, zum vor Gott kommen, liegt in Trümmer, liegt im Staub. Das Volk leidet wieder in Gefangenschaft, wie schon damals, als sie in Ägypten waren und dort unterjocht wurden, sie von einem fremden Volk unterworfen. Das ist so die Situation, wo der Psalm drinnen geschrieben wird. Zu ihrer Verzweiflung kommt dazu, dass die Gottlosen, die Babylonier, die sie unterwerfen, denen scheint es gut zu gehen. Die scheinen zu gedeihen, während ihr Gott schweigt, nichts tut, abwesend scheint. Der Asaf ruft, so heißt der Psalm, mit lauter Stimme zu Gott. Er schreit seine Sorgen aus, seine Wut, seine Enttäuschung zu seinem Gott. Aber keine Antwort kommt. Durch den ganzen Psalm kommt keine Antwort von Gott. Asaf schreibt, dass er nicht schlafen kann, dass ihm das Wort fehlt, dass er langsam nicht mehr weiss, was er Gott sagen soll. Er findet keinen Schlaf, quält von seinen Sorgen. Denkt er darüber nach, wie Gott Israel früher mal aus der Gefangenschaft von Ägypten erlöst hat, durchs tobende Meer durchgeführt hat in Freiheit. Aber es macht das Ganze nur noch schlimmer für ihn. Wieso hat er es damals für Israel gemacht? Aber heute, jetzt in Babylon, lässt er sie im Stich, tut er nichts mehr. Scheinbar. Er hat ja alle Macht, sie zu retten. Er hat es genug oft bewiesen in der Geschichte von Israel, bleibt aber jetzt scheinbar gleichgültig gegenüber dem Leid von Asaf und ganz Israel in Babylonien. Kennst du solche Gedanken auch? Gott hat Macht, mich zu heilen. Gott hat Macht, mich aus dieser belastenden Situation zu führen. Er hat Macht, Dinge für mich zum Guten zu wenden, die Situation zu ändern. Und er sagt doch, dass er uns liebt. Er sagt doch, dass er uns gern hat, dass er das Beste für uns will. Wieso handelt er denn nicht? Wieso tut er denn nichts? Oder wir fangen an, uns zu vergleichen wie der Asaf. Warum hat Gott damals das Wasser für das Volk Israel geteilt, aber heute lässt er uns drinnen vertrinken? Andere haben bessere Gesundheit, andere haben bessere Jobs, schönere Dienste, ihr Gemeinde, was auch immer es mag sein, wo du dich vergleichst. Und damit wächst unsere Verzweiflung. Ist der Gott nicht so gerecht, wie er sagt? Warum öffnet er mir keine Türen? Warum beseitigt er meine Begrenzungen nicht? Warum stillt er den Sturm oder Asaf davon redet in meinem Leben nicht? Asaf ist verletzt. Verletzt, dass Gott nicht so eingreift, wie er sich das gewünscht hat, wie er das erwartet hätte. Interessiert sich der Gott wirklich für unser Wohlergehen, so wie er es sagt? Macht denn unser Glaube wirklich einen Unterschied? Ist Veränderung überhaupt möglich? All die quälenden Fragen rauben am Asaf den Schlaf. Und auch die Hoffnung. Und auch uns. Immer wieder mal. Aber wie geht der Asaf mit dem um? Das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Unser Umgang mit Verzweiflung. Meistens bietet Gott ja keine schnelle Lösung an. Kommt etwa mal vor, aber im Normalfall nicht. Die Situation verbessert sich auch für den Asaf nicht. Durch den ganzen Psalm durch, bis zum letzten Vers, verändert sich seine Situation nicht. Am Ende ist er immer noch im Exil. Gott hat immer noch nicht geantwortet. Immer noch umgeben von diesen bedrohlichen Wassern, die er davor redet. Aber er hat etwas gelernt. Er hat gelernt, sich an diesem Rettungsring festzuklammern. Im ersten Teil vom Psalm, ziemlich genau die erste Hälfte vom Psalm, versucht er immer wieder, sich festzuklammern an Gott, sich festzuhalten an dieser Hoffnung, die er gibt. Und jedes Mal rutscht er wieder raus, taucht er wieder unter. Gegen seine Gefühle, gegen seine Erfahrungen pocht er schon am Anfang vom Psalm auf ein offenes Ohr von Gott, die rufen laut zu dir. Und gleichzeitig, kurz darauf ab, überwältigt ihn schon wieder seine Not. Dann richtet er seinen Blick wieder auf Gott und versinkt gerade wieder im Seufzen. Er sinnt wieder über Gott nach, über sein Wort. Und gerade verlässt ihn der Mut schon wieder. So ist es auf und ab, wenn man den Vers liest. Er ringt intensiv mit seinen Gefühlen, mit seinem Unvermögen, dem Gott zu vertrauen. Hast du das auch schon erlebt? Asaf erlebt hier in diesen 20 Versen von diesem Psalm allmählich langsam eine Veränderung. Nicht von den Umständen, aber eine Veränderung in seinem Herzen. Er fängt an, aktiv seine Gedanken von sich weg zu drehen auf Gott zu. Zu lenken, Stück für Stück. Langsam findet er einen Ausweg aus seiner Verzweiflung. Weil die Sorgen ihm um den Schlaf bringen, weil Glauben und Hoffnung schwinden, weil ihm die Worte fehlen, macht er etwas Interessantes. Er leitet sich die Worte von anderen Glaubensgeschwistern, die vor ihm hergegangen sind und Ähnliches erlebt haben, wie er. Er sagt, dass er seine Lieder singt in der Nacht, wenn er nicht schlafen kann. Er erinnert sich an die Lieder, die er selber geschrieben hat, dann, wo es ihm noch besser gegangen ist. Und er fängt das an singen. Es heisst, dass er in diesem, wenn er nicht schlafen kann, er meditiert über ein Wort. Er leitet sich das Wort von anderen, die vor ihm hergegangen sind. Und Ähnliches erlebt haben. Er erinnert sich an seine Lieder, er singt sie. Ich weiß nicht, ob du das auch schon so gemacht hast. Bei mir kommt das ab und zu so vor, wenn ich nicht schlafen kann, wenn mir die Sorgen, die Ängste, weiss ich was, von an über, ich kann nicht so gut Deutsch, zu lange in Japan gewesen, an überwältigen, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Der Betty und nachher irgendwann fehlen mir die Worte, wie am Asaf, ich weiss nicht mehr, was sagen. Und dann fange ich an, in die Zunge zu beten vielleicht. Und dann fange ich an, singen Lieder, die wir im Gottesdienst gesungen haben. Wörter, die andere Gott damit gelobt haben. Und langsam fängt da wieder eine Hoffnung an, aufblühen. Aber immer wieder hier, Verse 8 bis 10, drängen sich die nagenden Fragen am Asaf ins Denken, ins Gewissen. Interessanterweise schämt sich der Asaf nicht für die theologisch inkorrekte Fragen, die er hier stellt. Wie gesagt, kein geheimes Tagebuch. Er hat ein Lied geschrieben, um mit ganz Israel zusammen zu singen. Ein öffentliches Lied. Und da kommen solche Fragen, die wir uns nicht mal wagen, im Stillen zu sagen. Aber er schämt sich nicht dafür. Er versucht nicht, sie zu unterdrücken. Und gleichzeitig gibt er sich auch nicht einfach seine Zweifel ganz hier oder versinkt im Selbstmitleid. Nein, er bringt seine Frustration, er bringt seine Ängste ehrlich und unverstellt von Gott. Es klingt etwa so, ein übersetzt die heutige Sprache. Ist dir denn mein Elend egal? Hast du mich ganz vergessen? Liebst du mich überhaupt noch? Gott weiß ja sowieso, was in deinem Herz ist. Und trotzdem freut er sich und wünscht sich, dass du ihm die Fragen bringst, dass du mit ihm ehrlich bist, dass du mit ihm offen bist, so wie der Asaf. Lass es raus. Lass deine Frustration raus, einfach am richtigen Ort, bei Gott. Gott will hören, wie du dich fühlst. Es interessiert ihn, es ist ihm nicht egal. Aber der Asaf bleibt nicht bei seinen Zweifeln. Mitten im Psalm erleben wir eine Art einen Durchbruch, ein erneutes sich zusammenraufen, auf Gott fokussieren. Er zwingt sich nochmal, sich zu erinnern an das, was ihm früher Hoffnung hat gegeben. Er denkt ganz bewusst über all die grossen Taten Gottes nach. Und ein Schimmer von Hoffnung fängt langsam an flackern in seiner Dunkelheit. Er fängt an, Gott zu loben. Wahrscheinlich auch ganz bewusst. Er fühlt sich ja nicht danach. Ganz eine bewusste Aktion. Ganz etwas, was er ganz bewusst dafür entscheidet. Aber was genau gibt ihm denn hier Hoffnung? Und was gibt uns Hoffnung? Wie unterscheiden wir uns vom Asaf? Das ist mein dritter und letzter Punkt. Eine Hoffnung, die die Verzweiflung überwindet. Gott hat sein Volk, so lesen wir es im letzten Vers, es ist, glaube ich, Vers 20, Gott hat sein Volk durch die Hand von Mose und dem Aaron mitten durch das tobende, wütende Meer durchgeführt in die Freiheit. Und der gleiche Gott, so sagt der Asaf im nächsten Psalm, im Psalm 78, der gleiche Gott ist auch der Gott, der ihr Wüste innen führt, ihr Wüste innen leitet und dreht. Der Psalm endet nicht mit einer einfachen Lösung. So wie die meisten Situationen in unserem Leben ja auch nicht. Darum ist es so nach am Leben. Es gibt keine direkte Gebetserhörung. Als gesagt, der Asaf findet aber neuen Halt, findet trotzdem neuen Halt im Gott von Israel. Dem Hirt, der sein Volk leitet und an Hand führt, zumindest in der Wüste, zumindest in den Schwierigkeiten, da ist. Nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Aber da ist. Der Asaf konnte darüber nachdenken, wie Israel vor ihm, viele hundert Jahre vor ihm, erlöst worden ist, gerettet worden ist. Wir haben da einen Vorteil. Wir können darüber nachsinnen, darüber meditieren, uns daran erinnern, uns daran freuen, an unserer eigenen Errettung. Wieso das? Jetzt haben wir aus Jesaja 43 gelesen. So spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meer und einen Pfad in mächtigen Wassern, der ausziehen lässt Wagen und Pferd her und hält, zusammen liegen sie da, stehen nicht wieder auf, sie sind erloschen, verglommen wie ein Docht. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Gott stellt sich hier Israel als der Erlöser vor, der rettet, der sie durchs Meer geführt hat und ihre Feinde vernichtet hat. Was auch immer unsere Feinde sind. Und jetzt sagt er, dass er sein Volk wieder erlösen wird, aber auf eine neue Art und Weise. Siehe, ich wirke Neues. Er richtet den Blick vom Volk Israel auf eine neue, auf eine tiefere, auf eine bleibende, allumfassende Erlösung hier. Gottes Liebe, die der Asaf hier noch in seinem Lied in Frage gestellt hat, wird auf eine neue, unerwartete Art und Weise offenbar werden. Und das im kommenden Erlöser, Jesus Christus. Der Asaf ist im Exil gewesen. Er war weit weg vom Tempel, aber nicht weit weg von dem Gott, der sein Schrei hat gehört. Der Asaf hat sich vergessen gefühlt. Der Asaf hat sich abgeschnitten gefühlt, von Gottes Erbarmen, hat sich verstoßen gefühlt. Und trotzdem war Gott nach. Trotzdem war Gott nie fern von ihm. Trotzdem hat er dürfen erleben, wie Gott ihn durchdreht und ihm neue Hoffnung schenkt. Ihn Schritt für Schritt durch die Wüste von seinem Leben gedreht hat. Aber jemand anderes, der später kam, hat das wahre Gewicht vom Exil, von Gottes Gegenwart tatsächlich gedreht. Jemand anderes, der später kam, ist tatsächlich von Gottes Barmherzigkeit abgeschnitten worden. Jemand anderes, der später kam, ist wirklich vom Vater im Himmel verstoßen worden. Nicht nur gefühlt, wie bei Asaf. Jesus Christus. Für das ist er in die Welt gekommen. Am Kreuz ist er verflucht. Für unsere Sünde. Dort hat er laut gerufen, Vater, mein Gott, wieso hast du mich verlassen? Die einzige Person in der Geschichte dieser Welt, die wirklich verlassen und verstoßen worden ist, von Gott abgeschnitten, von ihm war. Das Unvorstellbare ist Realität geworden. Er hat unseren Fluch gedreht. Er hat unseren Platz eingenommen. Er ist von seinem Vater ins Exil geführt worden, damit wir aus dem Exil und aus der Feindschaft mit Gott zurück in seine Gegenwart, zurück in die Arme vom Vater, zurück in die bleibende Freiheit, in den bleibenden Frieden mit Gott geführt werden. In Offenbarung 21 schreibt Johannes von einem neuen Himmel und von einer neuen Erde. Und dort schreibt er etwas Interessantes. Wir haben Sommerferien, die eine oder andere war ich vielleicht irgendwo gerade am Strand, am Meer gewesen. Und da kommt es ein bisschen komisch hin, wenn Johannes dort schreibt, es wird eine neue Erde, es gibt einen neuen Himmel, es wird wunderbar sein, aber es wird kein Meer mehr geben. An diesem Ort, im Zusammenhang von diesem Psalm, wird es ein bisschen klarer, was das ist. Das tobende, das wütende Meer, das uns abschnitt, das hier als Sinnbild für das steht, das uns trennt von Gott, das, was Israel in Ägypten trennt hat vom verheißenen Land, das Meer, das wird es nicht mehr geben. Es wird uns nichts mehr von Gott trennen. Darum sagt er ja gerade anschließend, ich werde dort mitten unter euch wohnen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Das ist die neue Erlösung, die Gott in Jesus bereits für uns gewirkt hat. Ja, du bist bereits erlöst und gerechtfertigt. Du musst nicht warten, bis du im Himmel bist. Du bist jetzt schon erlöst, bist jetzt schon gerechtfertigt durch den Glauben. Und doch erlebst du den Frieden hier noch nicht immer. Doch fühlst du dich noch nicht immer danach, dich zu freuen und zu feiern. Doch erlebst du Sorgen, Zweifel, Schwierigkeiten, Wüstenzeiten. Doch dreht dich die neue Hoffnung, die du hast, noch nicht immer durch die schwierigen Zeiten vom Leben. Und für das, für den Umgang mit diesen Wüstenzeiten, zeigt uns der Asaf eben in diesem Psalm, durch das, was wir durchgegangen sind, einen wunderschönen Weg aus. Und ich möchte den nochmal einfach kurz zusammenfassen am Schluss der Predigt. In 5 Punkte. Du hast es übrigens gesehen, ich habe überall noch das Japanisch drunter lassen. Unsere Folien sind immer so Englisch-Japanisch, damit nicht mehr zweisprachig unser Gottesdienst. Er denkt, es gibt euch einen kleinen Einblick. Und ihr könnt noch ein bisschen Japanisch lernen während der Predigt. Also ganz kurz zum Abschluss. Erstens, du darfst brutal ehrlich sein mit Gott. Lass raus mit deinen Zweifeln, mit deinen Verletzungen, mit deinen Sorgen, deiner Frustration. Bring sie zu Jesus. Zu dem, der selber durch all das durchgegangen ist, was du erlebst, das kennt, aus überwunden hat. Bring es zu ihm, bis ehrlich. Zweitens, leg dir die Worte von den Glaubensgeschwistern, die vor dir hergegangen sind. Meditiere über die Schrift. Über die Bibel, liest die Bibel, sing glaubensvolle Lieder. Erinnere dich an das, was Jesus bereits für dich da hat. Das, was bereits durch ihn Realität für dich ist. Drittens, du musst aktiv werden. Gib dir nicht deine Selbstzweifel hin oder was auch immer. Wird immer wieder aktiv. Greif immer wieder nach dem Rettungsring. Ganz bewusst leg deine Gedanken von dir weg auf Jesus hin, auf die Erlösung, die er dir gegeben hat, damit sich dein Herz langsam immer mehr darf mit Hoffnung füllen. Viertens, vertraue Gott nicht nur, dass er deine Umstände verändert. Er macht das immer mal wieder, aber vertraue ihm nicht nur für das. Vertraue ihm auch und hauptsächlich dafür, dass er dein Herz verändert, dass er dich verändert in sein Bild immer mehr und in dir in eine Hoffnung darf wachsen, die über die Umstände und die Situation und die Schmerzen und die Schwierigkeiten von diesem Leben rausgehen. Und fünftens, entscheide dich ganz bewusst, Jesus Christus zu loben, ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen über die Situation heraus, weil er dir so ein riesiges, grosses Geschenk hat gemacht. Er hat sich selber dir gegeben, deine Schande dreht, die Fluch dreht, dort, dort, wo du verdient hättest, am Kreuz, auf Golgatha, auf sich selber genommen. Auch in Zeiten, wo du die Auswirkungen vom Evangelium vielleicht nicht so spürst, wie du es gerne hättest, entscheide dich zu loben, weil er ist es immer wert. Veränderung passiert nicht einfach so. Aber wenn du wieder Asaf mit deiner Verzweiflung ringst, dann wird Gott anfangen, dein Herz zu verändern und ihm sein Herz ähnlicher zu machen. Und deine Verzweiflung wird nach und nach der Hoffnung, dem Vertrauen und dem Lobpreis weichen. Ich möchte noch schnell beten zum Abschluss. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du uns so über alles geliebt hast, dass du es nicht bei der einen Erlösung hast belassen von Israel aus Ägypten, sondern du gekommen bist und etwas Neues geschaffen hast, was für die ganze Menschheit gilt, auf alle Zeiten raus. Und wir dürfen vor dich kommen, unsere Sünden, unsere Schwierigkeiten, unser Leiden vor dir bringen, wo du uns annimmst, du uns vergisst, wo wir um Vergebung beten, du uns neu machst und ein neues Leben schenkst, eine neue Hoffnung in einer zerbrochenen Welt. Danke, dass du bei uns bist und uns drehst und wir sogar eine größere Hoffnung dürfen haben wie der Asaf. Durch das, dass du, Jesus Christus, unser Leid gedreht hast, unsere Sünde gedreht hast. Danke dir dafür, Herr. Amen.